Was weiß Dani Stüssi von Real Unit, was wir nicht wissen? In Deutschland sehen wir gerade, die Schuldenorgie hat begonnen. Die Schweiz zieht es auch mit rein. Was bedeutet es, sich heutzutage um die Finanzen zu kümmern? Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass das jeder macht. Inflation, CBDCs und so weiter und so fort. Wie spielen hier auch die Schweizer, Bunker mit ins Spiel? Das alles und noch viel, viel mehr besprechen wir heute mit Daniel Stüssi. Schön, bist du bei uns.
Ja, danke vielmals, Marc, für die Einladung.
Wer bist du? Was macht ihr? Vielleicht ist es am einfachsten, wenn du kurz einen Abriss gibst, was ihr macht.
Ja, sehr gerne. Wer bin ich? Ich bin Daniel Stüssi, seit über 35 Jahren in der Finanzindustrie, habe eine klassische Banklehre gemacht, dann die entsprechende Karriere einer Regionalbank und in den letzten 7 Jahren war ich Filialleiter, habe viele, viele Beratungsgespräche geführt mit Privatpersonen, seien das Hypotheken, also entsprechende Finanzierungen von Wohneigentum, sei das Anlageberatungen oder Steuerberatungen, Vorsorgeberatungen. Also mich hat immer das Thema Geld, Finanzen interessiert und ich habe gemerkt, der Großteil der Bevölkerung interessiert sich nicht für das, solange sie am Ende des Monats auch genügend Geld hatten, um die Rechnungen zahlen. Und ich sehe mich als Brückenbauer zwischen der Finanzindustrie und den einzelnen Privatpersonen.
Jetzt hast du ja einen PIN hier, den du trägst von der Real Unit. Das ist ja eigentlich ein sehr, sehr spannendes Konzept, was ihr hier verfolgt. Vielleicht kannst du zwei, drei Sätze uns mitgeben, was macht die Real Unit, weil ihr seid sehr, sehr speziell unterwegs und ich glaube, ihr habt auch momentan extrem hohen Zulauf, glaube ich, aus Deutschland, weil halt die politische Situation ja auch die Leute zum Umdenken bringt, eigentlich das, was du vorher gesagt hast, die meisten interessieren sich nicht fürs Investieren. Jetzt gibt es wahrscheinlich so einen kleinen Shift. Was macht ihr genau mit Real Unit?
Genau, also die Real Unit Schweiz AG ist eine börsenkotierte Investmentgesellschaft. Unser Ziel ist es, langfristig das Geld, das man bei uns einzahlt, in Form von Aktien kaufen, also man wird Miteigentümer als Investor und hat ein Mitbestimmungsrecht und das Geld schützen vor Inflation einerseits langfristig, aber andererseits auch vor Krisen. Mhm. Das heißt, wir haben einen sehr starken Fokus, wir konzentrieren uns auf Extremszenarien mit dem Ziel, dass das Kapital bestmöglich über die Krise hinweg zu erhalten. Und wie machen wir das? Wir investieren einerseits in physische Edelmetalle, also etwa ein Viertel unseres Aktienkapitals ist investiert in physisches Gold, dann etwa 11% in physisches Silber. Und wir haben die Vorgabe, aufgrund unseres Reglements über die Hälfte unserer Gelder außerhalb des Bankensystems zu halten. Das betreiben wir nicht selber, diese Lagerstätten. Da verwenden wir diverse professionelle Lagerstätte. Das ist vollversichert und wirklich wird auch jährlich überprüft von einem unabhängigen Revisor. Jeder Goldbarren wird gezählt und abgecheckt, stimmt das, was wir in der Bilanz aufweisen, oder? Das ist der Edelmetallteil. Dann haben wir etwa ein Drittel in krisenresistente Aktien investiert. Diese Aktien müssen drei Merkmale aufweisen. Einerseits müssen es gesunde Firmen sein, mit mehr Eigenkapital als Fremdkapital. Zweitens eine langjährige Dividendenpolitik betreiben. Also nicht in einem Jahr extrem viel zahlen und dann in einem anderen Jahr wieder wenig. Und das Dritte und eigentlich Entscheidende ist, diese Firmen müssen Produkte und Dienstleistungen haben, die auch in einer starken Rezession oder in einer Krisensituation oder sogar im Krieg nachgefragt werden. Und was ist das? Das sind Grundbedürfnisse der Menschen. Das ist Nahrung, das ist Energie, das ist ein Haus über dem Kopf. Und in solche Firmen investieren wir, hauptsächlich in der Schweiz, aber aufgrund des starken Wachstums auch unterdessen international. Nicht investieren tun wir in Banken und Versicherungen, weil das sind die größten Eigner von Staatsobligationen und da sind wir sehr kritisch. Aber auf die Situation in Deutschland gehen wir sicherlich noch rein.
Wie spielt das Thema der Kryptowährung bei euch mit rein? Ihr habt doch verschiedene Berührungspunkte, oder? Also wenn ich das rekapituliere, also ihr fokussiert euch wirklich auf physisch, grundsätzlich physische Edelmetalle, dann spezifische Aktien. Wie gesagt, glaub, Kryptowährungen sind auch noch so ein Thema bei euch. Und der Hauptpunkt ist bei euch, dass das außer oder der größte Teil außerhalb des Bankensystems gelagert ist, in der Schweiz. Und inklusive physischem Bargeld, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich meine, das ist auch speziell, oder hier die schönen Ameisi, sagen wir in der Schweiz, oder die Tausendnoten, bisschen plakativ, klar. Aber das außerhalb des Bankensystems, und das ist natürlich ein super spannender Ansatz. Aber vielleicht kannst du uns noch ganz kurz mitgeben, bevor wir dann tief ins Thema einsteigen, auch in die ganzen Themen. Kryptowährung, wie macht ihr das? Ihr habt auch einen speziellen Ansatz, wie man bei euch sozusagen partizipieren kann.
Ja, also einerseits, um die Vermögensallokation der Gesellschaft noch fertig zu machen. Das waren jetzt die zwei Größenpositionen, Edelmetall und Aktien, die wir oder die ich besprochen habe. Dann haben wir noch Private Equity, also nicht kotierte Gesellschaften. Das ist ein Musikfonds, der in Musikrechte investiert, von Künstlern abkauft. Und das ist sehr spannend, weil auch, wenn man sich vorstellt, in einer Krise hört man weiterhin Musik. Ja, ich denke schon, oder? Sogar noch eher, um sich abzulenken.
Okay.
Und dort kommen auch jährlich zwischen 5-10% Rendite retour. Und eine zweite solche spezielle Investmentgesellschaft, die wir in unserem Portfolio haben, die haben Land, die besitzen Land in Australien, Farmland. Und da partizipieren wir einerseits an der Landpreisentwicklung, aber die haben eine Partnerschaft mit den lokalen Farmern. Die züchten dort Schafe und Rinder, und das kommt dann in die Fleischwirtschaft, und das ist ebenfalls in dem Sinn ein spezielles Investment. Und du hast nun betreffend den Kryptowährungen gefragt. Wir besitzen seit Jahren 15 Bitcoin und etwa 100 Ethereum, die wir als Bestandteil im Portfolio haben, und zwar aus zwei Gründen. Einerseits waren wir schon vor 4 Jahren der Meinung, betreffend der Diversifikation, eine echte Diversifikation besteht nicht, indem wir ein Aktienportfolio in verschiedenen Ländern oder verschiedenen Industrien haben. Wenn es kracht an den Börsen, verlieren sämtliche Aktien im ersten Moment stark an Wert, oder? Sondern für uns ist eine echte Diversifikation in verschiedene, wirklich unterschiedliche Anlageklassen zu investieren. Das sind einerseits natürlich Edelmetalle, dann sind es Immobilien, aber auch Kryptowährungen sind für uns eine neue Anlageklasse. Und der zweite Grund ist eigentlich, wir haben sehr große Sympathien mit der Grundidee von Satoshi Nakamoto betreffend, dass Geld und Staat getrennt sein sollten. Und diese Unabhängigkeit von Bitcoin durch diese dezentrale Struktur, unabhängig von den Zentralbanken, da haben wir genau eigentlich die gleiche Vision mit unserem Realunit. Weil unsere Vision ist, nicht nur ein Wertaufbewahrungsmittel zu sein, was wir heute sind, sondern in Zukunft auch eine private, emittierte Währung. Und das geht zurück auf den Gründer Karl Reichmuth, der über 85 Jahre alt ist und über 70 Jahre in der Finanzindustrie Erfahrung gesammelt hat, und ihm er hat miterlebt die 70er Jahre mit der wirklich starken Inflation, und in seine Motivation ist es eigentlich, den einfachen Leuten etwas zurückzugeben. Er war sehr ein erfolgreicher Manager und Gründer von diversen Firmen. Und er sagte, ich möchte der Gesellschaft mit diesem Realunit-Konzept, das übrigens seit 25 Jahren besteht, etwas zurückgeben. So, für die Sparer, die großen Verlierer waren in den letzten Jahrzehnten, wegen der Inflation. Und dann noch kurz, und dann höre ich wieder auf zu sprechen, einfach ein einfaches Rechenbeispiel, was das heißt, weil Inflation, ja, jetzt in der Schweiz ist kein Thema, in Deutschland sind die Zahlen auch retour gekommen. Aber man muss sich einfach mal vor Augen führen. Wenn wir 2% Inflation pro Jahr haben auf unseren Kontoguthaben und annehmen, die Kontoguthaben werden nicht verzinst. Und 2% ist ja das Ziel der Zentralbank.
Genau.
Was heißt das nach 25 Jahren? man verliert die Hälfte der Kaufkraft nach 25 Jahren. Das heißt, der Betrag auf dem Sparkonto ist zwar noch nominell der gleiche, aber er hat an Wert verloren, beziehungsweise aus der Sicht der Bürgerinnen und Bürger wird alles teurer. Aber effektiv ist es das Geld, das Fiat-Geld, der Euro, aber auch der Schweizer Franken, etwas weniger zum Glück, der an Wert verliert. Und das ist so eine wichtige Botschaft, die ich auch für mich eine Mission ist, rauszutragen, oder?
Ja, ich glaube, der Punkt ist immer, dass das so weit weg ist, oder? Dass die Leute sich das irgendwie nicht so richtig vorstellen können, oder? Ich meine, man spricht darüber, man hört das, vielleicht hat man, ja, okay, 25 Jahre, weiß nicht, was in 25 Jahren ist, oder? Aber ich glaube, die aktuelle Krisensituation, die wir sehen auf der ganzen Welt, im Sinne von, ja, Deutschland, also ich will hier wirklich mal Deutschland und die Schweiz heute genauer anschauen, ich glaube, das bringt immer mehr Leute dazu, umzudenken, oder? Wie, wenn ich euch ja richtig verstanden habe, ihr habt ja das außerhalb vom Bankensystem, sind das irgendwie, ich habe mal ein Video gemacht über so einen Schweizer Bunker, wo auch so, wo man das einlagern kann, Gold etc., komplett auch anonym. Seid ihr so unterwegs? Also habt ihr da einen Partner mitten in so einem Gotthard-Massiv irgendwie was? Also muss ja nicht sagen, wo es ist, aber ja, habt ihr da so solche Lagerstätten aus dem ehemaligen Krieg? Wir haben ja alles unterhüllt in der Schweiz, oder? Mhm. Wie seid ihr da? Wie schaut das physisch genau aus?
Mhm. Ja, spannende Frage. Ist tatsächlich so, wir haben etwa 5 Lagerstätten verteilt in der Deutschschweiz und eine ist im Gotthard-Massiv.
Alles in der Schweiz?
Alles in der Schweiz.
Ja, okay.
Weil uns ist einerseits das Eigentumsrecht, dass wir hier doch noch etwas stärker in der liberalen Schweiz vertreten mit der direkten Demokratie, wichtig. Und aber auch, wir haben wirklich Extremszenarien. Also die eine Lagerstätte, die betreibt auch befahrte Flugzeuge. Wenn jetzt in einem Kriegsfall die Schweiz angegriffen würde, könnten wir unser Aktionärsvermögen auch retten, indem wir kurzfristig Flugzeuge buchen. Die Frage ist dann natürlich, wohin fliegen wir? Aber zurück zu deiner Frage. Diese Lagerstätte war während dem Zweiten Weltkrieg sogar der Bundesratsbunker. Ja, und die haben das alles schön erhalten lassen. Das Einzige, was sie verändert haben, sind die Zigaretten.
Die Aschenbecher.
Die Aschenbecher haben sie entfernt, weil es natürlich nach alles mit Holz verkleidet. Und das ist wirklich schade, ist das nicht öffentlich einsehbar. Man betritt dort den Raum und ist 50 Jahre, sogar 70 Jahre, macht eine Zeitreise retour, weil alles noch original ausgestattet, auch die Küche. Und dann konnte man die Bundesratszimmer, wo sie schlafen würden oder in einem Notfall sehen. Auf der anderen Seite die Offiziersküche und dann aber auch so der Gemeinschaftsraum für die einfachen Soldaten. Sehr, sehr eindrücklich, genau.
Ja, ich hab das, wie gesagt, ich habe mal ein Video darüber gemacht, eben auch jemand, der einen privaten Bunker im Gotthard-Massiv besitzt. Ich glaube, es sind nur 2 oder 3 Privatleute in der Schweiz. Ich glaube, es sind nur so 10 oder 12 Bunker allgemein, die verkauft wurden, haben sie es gestoppt. Es sind ganz, ganz wenige, die das wirklich machen. Ist schon eindrücklich und du hast da eigentlich keine Chance, irgendwie reinzukommen. Die Frage ist aber immer, die ich mir stelle, ist die Schweiz wirklich noch ein sicherer Hafen?
Ich denke, ja. Wir haben zwar unsere Neutralität sehr in Frage gestellt. Was heißt wir? Unser Bundesrat, als bei Kriegsbeginn vor 3 Jahren, Ukraine-Krieg, die Sanktionen mehr oder weniger 1:1 von der EU übernommen wurden. Und durch das war aus meiner Sicht ein großer Fehler, weil echt gelebte Neutralität heißt für mich, dass man nicht Partei ergreift. Jetzt, ja, das kann man nicht rückgängig machen, aber wir haben doch noch das dezentrale politische System mit der direkten Demokratie und sind zum Glück auch unsere Politiker wissen das und da kann man dann die Brücke schlagen zur aktuellen Situation bei der deutschen Politik, oder? Die Macht der Menschen bin ich überzeugt, ist noch größer. Also wir können mit Initiativen oder Referenden den Politikern, die abdriften und einen falschen Weg einschlagen, haben wir ein Handlungsinstrument als Volk, sie wieder auf den richtigen Kurs zurückzubringen. Und deshalb bin ich überzeugt, dass auch die Schweiz, die historisch natürlich auch profitiert hat von ihrer Neutralität, nach wie vor den Ruf hat, ein sicherer Hafen zu sein.
Wie, wenn wir das mal anschauen, ist, also soweit ich das noch im Kopf habe, als ich dazu mal, wie gesagt, im Bunker war und so weiter mit dem Besitzer gesprochen habe, ist es ja so, dass diese unabhängigen Bunker, Schließfächer, die sind ja, wie gesagt, außerhalb des Bankensystems. Das heißt, wenn jetzt der Staat auf etwas zugreifen möchte, dann ist es auf der einen Seite komplett anonym. Also man könnte als Privatperson in solche Bunker komplett anonym, da gibt es kein Register, wer auch immer du bist und so weiter. Kannst mich gerne nachher korrigieren. Also das heißt, einmal der Zugriff des Staates ist einfach komplett anders geregelt in diesen unabhängigen privaten Bunkern. Also jetzt, wenn die Krisensituation eintreffen würde, was ist genau der Vorteil dann schlussendlich? Also die physischen Einlagerungen, kommt da wirklich niemand ran von Staatesseite? Wie habt ihr euch hier abgesichert? Respektive wie ist die Gesetzeslage, respektive die Situation? Nimm uns doch mal ein bisschen auf die Reise mit, falls jetzt eine Krise passieren würde, die Schweizer Politiker drehen durch etc., wollen alles leerräumen.
Ja, vielleicht ein konkretes Beispiel, das jetzt vor allem in Deutschland für Angst sorgt, so muss ich das klar sagen. Jetzt mit der Schuldenorgie, die sie verabschiedet haben, wer finanziert diese Schulden? Da werden Staatsobligationen rausgegeben und deutsche Banken und Versicherungen haben schon einen riesigen Anteil an Staatsobligationen. Schlussendlich, was der Markt nicht absorbieren kann, wird die EZB auf dem Sekundärmarkt wahrscheinlich einkaufen und somit auch wieder frisches Geld drucken. Also es läuft nun eine neue Inflationswelle in Europa an. Und bisher war Deutschland eigentlich der sichere Hafen, sage ich mal, von der ganzen EU mit der wirklich strengen Wirtschaftspolitik und entsprechend auch der Schuldenbremse, die sie nun aufgeweicht haben. Aber ich mache mir jetzt ernsthafte Sorgen auch um das ganze Konstrukt EU, weil wenn der bisher gesunde Anker Deutschland nun auch in dieses Fahrwasser von höherer Verschuldung eintritt, oder? Dann muss der Staat ja immer mehr zahlen für diese neuen Schulden in Form von Zinsen. Die Zinsen sind jetzt am Steigen und das ist ein Negativ-Domino-Effekt. Und da wird der Staat kreativ in Form von eventuell neuen Steuern, Vermögenssteuern ist so ein Thema. Auf der anderen Seite hören wir, es gibt Vermögensregister, die EU-weit nun aufgeführt werden. Und die Angst der Deutschen ist von einer Enteignung. Und ich habe das Glück, mit diversen Experten auch Interviews führen zu können auf unserem Podcast Klartext Finanzen. Und dort sind die eigentlichen weiterdenkenden Folgen, dass man sich vorstellen kann, in Deutschland, wenn es zu einer Kapitalflucht kommen würde, also sprich immer mehr Leute aus Deutschland ihre Euros ins Ausland, zum Beispiel in die Schweiz transferieren, dass eine sogenannte Kapitalverkehrskontrolle eingeführt werden kann. Das heißt, das war vergleichbar in Griechenland, 2012 war das, man mag sich an die Bilder erinnern von den Menschen, die am Bankomat waren und täglich nur 80 Euro von ihrem Vermögen abheben konnte, oder? Da war die gleiche Situation. Griechenland hat solche drastische Maßnahmen eingeführt, damit nicht die reichen Griechen ihr Vermögen ins Ausland transferieren. Und eine solche Situation könnte auch auf Deutschland zukommen und auch weitere Maßnahmen, wie zum Beispiel von der Leyen hat getweetet vor zwei Wochen, dass man die Sparguthaben in Investitionskapital versucht zu umwandeln. Was heißt das? Da zitiere ich ich verweise auf ein Beispiel in Zypern, war ebenfalls in der Euro-Krise, man mag sich vielleicht erinnern, da wurde über Nacht beschlossen, beziehungsweise am Wochenende, alle Vermögen von den Zyprioten auf den Banken, über 100.000 Euro, wurde 10% abgezwackt für den zyprischen Staat, der da in Ungnade kam oder in der Krise steckte. Und ich bin kein Prophet, ich sage nicht, das kann auch in Deutschland vorstellen, aber in einer extremen Krisensituation sind das mögliche Instrumente, wo eine wirkliche Enteignung eine Möglichkeit wird, oder?
Ja.
Und in solchen Fällen rate ich, in Sachwerte zu investieren, sei das eben physische Metalle und ja nicht zu viel Kapital in Euro auf dem Bankkonto zu lassen.
Hey. Mir kommt immer so im Kopf die Kavallerie, das war doch dazu mal auch mit Per Steinbrück war das, glaube ich, oder? Mit dem Austausch, Datenaustausch, hier kommt die Kavallerie, irgendwie sowas war es ja vor ein paar Jahren. Was ist jetzt, wenn die deutsche Kavallerie in der Schweiz sich breit macht? Also nicht, dass sie jetzt hier mit den Pferden oder mit den Panzern oder so über die Grenze kommen, aber Druck ausgeübt wird.
Mhm.
Müsst ihr einknicken, knickt ihr ein oder müsst ihr was rausgeben oder wie schaut das wirklich aus? Wie gesagt, dieses also physisch konkret, in der Schweiz gelagert, oder?
Konkret, also die Allianz Schweiz AG ist eine völlig regulierte Investmentgesellschaft an der Börse quotiert. Das heißt, wir halten alle Gesetze ein. Reguliert sind wir insofern, wir sind einer SRO, Selbstregulierungsorganisation, unterstellt. Und diese wird beaufsichtigt von der Finanzmarktaufsicht FINMA. Und natürlich halten wir alle Gesetze ein, aber wenn jetzt eine deutsche Kavallerie, wie du das nennst, in die Schweiz kommt, ich meine, wir sind nach Schweizer Recht reguliert und da kann man nicht einfach das Eigentum einer Aktiengesellschaft beschlagnahmen. Also da gibt es keine rechtliche Grundlage. Und von dem her, auch in einer starken Rezession, denke ich, ist sogar der dümmste Politiker kommt nicht auf die Idee, jetzt Privatunternehmen, Aktiengesellschaften irgendwie zu neu regulieren, weil dann würden ja auch die Arbeitskräfte dahin fallen. Und das ist ja das Letzte, was ein Politiker möchte, oder? Also da fühlen wir uns sehr komfortabel noch in der Schweiz. Und wenn es Anzeichen gibt von Gesetzesänderungen, dann kann man ja immer noch, hat man genügend Zeit, weil das eher ein langsamer Prozess ist bei uns, da entsprechend zu handeln.
Ja, ich bin mir nicht ganz sicher bei den Politikern. Ist ein bisschen plakativ, aber boah, wenn ich so sehe, wie momentan auch in der Schweiz die Politiker, du hast es gesagt, unterwegs sind. Also ihr habt ein liberales Gedankengut, Herangehensweise oder Freiheit etc., weniger Staat. Das ist ja bei uns, bei mir nicht anders. Aber wenn ich so sehe, wie die Schweizer Politiker momentan in die Richtung, ich meine, völlig hirnrissig aus meiner Sicht. Wir sehen die Schuldenorgie in Deutschland. Du hast es sehr, sehr schön gesagt. Wenn Deutschland kränkelt, dann, ich meine, wir kennen immer noch die Geschichten von Spanien, Italien etc. Die sagen sich alle, oh wow, ja, wenn Deutschland das macht, können wir auch. Mhm. Wenn Deutschland nicht mehr zahlen kann, dann kommen alle ins Schwanken. Mhm. Das kann einen riesen Dominoeffekt ergeben, einfach weil jetzt halt einfach die Politiker in Deutschland die Macht erhalten möchten oder an die Macht kommen möchten. Da wird alles umgekrempelt, alles, ja, ohne das jetzt weit auszuführen, aber in der Schweiz geht es jetzt genau in die Richtung, dass wir sagen, doch, wir müssen uns an die EU angliedern. Also die bilateralen Verträge, in Anführungszeichen, wird uns ja so verkauft, etc. Wie siehst du dieses Thema? Also kommen auch Schweizer Kunden auf euch zu? Hast du da auch Gespräche, hast du da irgendwelche Insights, wo die Leute sagen, wow, also ich traue dem Staat auch nicht mehr? Oder wo siehst du generell, wo geht die Schweiz hin?
Ja, wir haben einige Unternehmer, auch aus der Schweiz als Aktionäre, die sich ernsthafte Sorgen machen, genau was du ansprichst, dass auch die Schweiz sich immer mehr jetzt mit diesen neuen Rahmenverträgen, die dieses Jahr ja verabschieden werden sollten, den EU-Normen anpassen oder sogar, das finde ich das Krasse, dynamisch Gesetzesänderungen aus der EU beschlossen automatisch übernehmen. Wohlverstanden einfach auf gewisse definierte Bereiche. Aber dann hat man hebelt eigentlich den Schweizer Souverän damit aus. Und auch das Gericht, wenn es zu Streitigkeiten käme aus diesen Verträgen, wäre ein sogenanntes Schiedsgericht, das aber dem Europäischen Gerichtshof unterstellt ist. Also dementsprechend gibt man eigentlich seine Selbstständigkeit aus. Und da bin ich sehr, sehr kritisch, was diese Verträge anbelangt und hoffe auf die Vernunft der Schweizer Bevölkerung. Ich bin überzeugt, dass das ein Referendum geben wird. Also sprich nicht das Parlament selber, das verabschieden werden kann. Da gibt es genügend politische Kräfte mit nach einem gesunden Menschenverstand. Und dementsprechend, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ich bin auch kein Prophet. Aber ich bin ein stolzer Schweizer und bin glücklich, hier geboren zu sein. Und ich denke, da werden wir uns wehren, einverleibt zu werden jetzt in die EU. Weil, ich meine, was im Moment in der EU abgeht, das macht mir ernsthafte Sorgen. Und ich glaube, der Euro wird keine 10 Jahre mehr überleben. Weil jetzt ist eine Negativspirale angetreten, eben mit Deutschland als sicherer Anker. Und ich bin gespannt, wenn diese Staatsobligationen dann auf den Markt kommen, wie gut dass die abverkauft werden, beziehungsweise wie stark die Zinsen für diese Obligationen steigen werden. Und das gibt natürlich auch Unsicherheit in das ganze Konstrukt. Du hast es erwähnt, das ist nicht nur jetzt Deutschland. Ich meine, Frankreich ist ein Patient auf der Operationsstation, wenn man Klartext spricht, oder? Einzig die osteuropäischen Länder, die erst vor Jahren in die EU aufgenommen wurden, dort läuft das die Wirtschaft, oder? Aber ich sehe da etwas schwarz für die Wirtschaft in der ganzen Union.
Ja, ist super interessant. Ich meine, das Thema kann man vertieft ausführen. Das ist ein extrem interessantes, aber teilweise auch beunruhigendes Thema. Du hast es aber am Anfang auch gesagt, viele Leute beschäftigen sich gar nicht mit diesem Thema. Was ist der Grund? Was denkst du?
Ja, viele Menschen interessiert die Wirtschaft nicht, auch die Politik nicht. Die haben ihre Alltagssorgen, die haben ihre Kinder in den Schulen, die unter Stress stehen. Es sind so viele strukturelle Probleme, jetzt konkret in Deutschland, dass sie auch vielleicht vom Interesse her sagen, nein, ich habe meine Alltagssorgen, ich flüchte dann mit Netflix-Serien oder anderen Drogen aus der Realität. Und man braucht schon ein gewisses Verständnis, Grundverständnis für die Ökonomie, für die Wirtschaft oder auch Politik. Und da haben viele Leute keinen Zugang dazu. Aber ich warne davor, nichts zu machen. Jetzt ist die Zeit zu kommen, wirklich in die Handlung zu kommen, weil wenn man jetzt 50.000 Euro auf dem Bankkonto liegen hat, könnte in 5 Jahren das entweder nicht mehr in dieser Summe vorhanden sein, wir haben die Szenarien angeschaut, oder von Zwangsenteignung, oder aber der Euro dermaßen stark abgewertet, dass die Kaufkraft vielleicht nur noch 20.000 Euro sind. Und wie kann man sich jetzt schützen? Das ist eigentlich was wir machen. Wir investieren in Sachwerte. Das kann natürlich jeder auch selber machen mit dem entsprechenden Know-how, oder? Aber jetzt zum Beispiel auch Gold kaufen. Physisches Gold ist ja beschränkt in Deutschland auf 1.000 Euro pro Monat. Aber da muss man einfach kreativ sein, beziehungsweise auch Lösungen hier in der Schweiz oder in anderen Ländern anschauen, oder? Gold oder aber auch Bitcoin als Wertspeicher langfristig gesehen. Aber zum Thema Bitcoin noch 2-3 Sätze.
Ja, da will ich noch tiefer eingehen. Ja,
ja, genau. Okay, gut.
Also, nee, aber hau mal raus. Das interessiert mich.
Ja, ich hatte deine Frage am Anfang nicht ganz ausgeführt, weil die Anknüpfungspunkte von Realni Schweiz AG zu Bitcoin, ich habe erwähnt, wir haben auch investiert, wir haben das auch auf der Bank, wie jetzt BlackRock weltweit auch Werbung macht für eine kleine Allokation. Warum investieren wir nicht mehr, wenn wir da überzeugt sind? Das hat einerseits der Grund, unser Ziel ist eigentlich nicht eine Gewinnmaximierung, sondern das Bruttoinlandprodukt, das sogenannte BIP in der Schweiz zu schlagen, inflationsbereinigt. Das heißt, wenn wir jedes Jahr stärker wachsen als die Wirtschaft von der Rendite her, dann haben wir den Werterhalt erreicht, oder? Und auf der anderen Seite möchten wir aber auch nicht 10%, 20%, 30% Wachstum pro Jahr. Klar, unser Aktionär hätte Freude, aber die Stabilität ist uns wichtig. Und ein Ziel ist auch so, die Finanzindustrie hat sich abgehoben in den letzten Jahrzehnten, eigentlich seit der Aufhebung von Goldstandard, Stichwort Bretton Woods 1971. Und seither hat sich die Geldmenge explosionsartig weiterentwickelt und in dem Sinne die ganze Finanzindustrie ist zu einem riesen globalen Kino geworden mit Summen, die kann man sich mit dem Verstand gar nicht mehr vorstellen. Und unser Ziel ist eigentlich, diese Finanzindustrie wieder eine Bodenhaftung zu geben, einen Bezug zur Realwirtschaft, oder? Und jetzt zurück zu Bitcoin und der Blockchain-Technologie. Was wir einzigartig sind in der Schweiz, wir sind die erste börsenkotierte Gesellschaft, die nicht nur ihre Aktien im Bankensystem anbietet, sondern auch auf der Blockchain als Aktientoken. Und dank dem DLT-Gesetz, das vor 2 Jahren rund abgesegnet wurde von unserem Parlament, ist der Aktientoken absolut gleichberechtigt. Ist auch der Tokenhalter ist ein Eigentümer, Miteigentümer unserer Gesellschaft. Wir haben jetzt in 3 Wochen unsere Generalversammlung, auch die Token-Aktionäre, die ihren Token, und das ist auch der Vorteil, selber verwahren können, wie Cryptocurrencies, wie Bitcoin in ihrem eigenen Wallet und dadurch noch unabhängiger sind von der ganzen Bankeninfrastruktur, oder? Also es ist wie die Philosophie von der Unabhängigkeit vom Finanzsystem nach in Reinkultur jetzt in Form von diesem Aktientoken umgesetzt, oder? Und der erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Also wir haben jetzt einige oder fast wöchentlich 5 bis 10 neue Aktientoken-Käufer, die das über unsere Handelsplattform auf der Webseite kaufen und durch das wohnhaft in Deutschland, Miteigentümer an unserer Gesellschaft in der Schweiz, eigentlich ein diversifiziertes Sachwertportfolio kaufen mit dem Ziel Werterhalt. Und dort unterscheiden wir uns, um den Bogen zu schließen, zu Bitcoin, der halt nicht für alle Anlegertypen geeignet ist. Du weißt das selber, du bist ja auch in Bitcoin investiert. Ich habe privat ebenfalls, leider zu wenig, aber ich habe
etwas. Jeder hat zu wenig.
Aber es braucht Diamond Hands ist so der Begriff. Man braucht Nerven, weil bei einem Rückschlag von 50-60% nicht zu verkaufen, die Ruhe zu bewahren, das ist einfach vielen Personen nicht gegeben.
Nee.
Und dementsprechend ist eigentlich die Unterscheidung, wir haben die gleiche Philosophie, aber der Unterschied ist, der Realmit-Token ist eher für Anlegertypen die Sicherheit, die Werterhaltigkeit, die Stabilität suchen und dementsprechend gut schlafen möchten, auch wenn der Bitcoin-Preis mal stärker fällt. Und wie gesagt, wir haben einen kleinen Anteil von etwa 4% auf der Bilanz und managen das aktiv. Also dementsprechend wird das auf das Gesamtportfolio nie einen Ausmaß haben, dass da über Nacht mal 10% unserer Aktie fallen wird.
Mhm. Ja, die Schwankungen, die sind natürlich da. Ich liebe die Schwankungen, wenn man damit umgehen kann, aber du sagst es richtig, oder? Ich finde den Ansatz aber extrem spannend. Also einfach so zusammengefasst, dass ihr das draußen auch richtig versteht. Korrigier mich gerne.
Mach ich.
Also die Real Unit, die investiert eben in diese Sachwerte. Bitcoin, Ethereum sind noch drin, Bargeld, physisch, Edelmetalle, Aktieninvestments, alles aus, größter Teil außerhalb des Bankensystems in der Schweiz. Und man kauft jetzt nicht einen Anteil im Goldbarren oder so, oder man kauft einen Goldbarren bei euch, sondern man kauft sich eigentlich bei der Firma ein Und durch das, dass die darunterliegenden Assets, die ihr kauft als Firma, wird die Firma wertvoller. Und dementsprechend wird dann die Aktie wertvoller oder halt den Token, den man selber besitzt, in seinem eigenen Wallet. Und so partizipiert man eigentlich an dieser Sicherheit, an dieser Stabilität. Ist das richtig?
Das ist absolut korrekt, genau. Unsere Aufgabe als Investmentgesellschaft ist eigentlich die Verwaltung dieses Aktienkapitals in Form von diesem diversifizierten Portfolio, oder? Das bereits seit 2001 die Strategie existiert. Also wir haben einen langen Track Record, sagt man in der Fachsprache, oder einen Beweis, dass es funktioniert hat, gerade auch in Krisenzeiten, oder? Da der Verweis auf das Jahr 2022, das ein sehr schlechtes Anlagejahr war. Die Aktien haben etwa durchschnittlich 15% an Wert verloren, die Obligationen etwa 12%, so Pensionskassen hatten etwa rund 15% auf ihrem gesamten Vermögen einen Wertverlust. Wir haben zwar auch leicht verloren in diesem Jahr, aber nur etwa 4,5%, oder? Und uns hat geehrt, als wir eingeladen wurden von der schweizerischen CompenSuisse, die verwaltet die AV-Gelder, und wir durften da nach Genf, und der Direktor der CompenSuisse hat uns empfangen und gefragt, wie habt ihr dieses Resultat geschafft, weil die AV hat etwa rund 8%, wenn ich es richtig im Kopf habe, in diesem schlechten Anlagejahr verloren, oder? Und die wollten unser Know-how, das war doch eine Ehre für uns, dass wir da diese Milliardenverwalter von unseren Vorsorgegeldern uns gefragt haben, wie wir das geschafft haben.
Aber es ist ein spannendes Thema, weil mir kommt gerade der Gedanke, wie reagiert dann eben diese Pensionskassen, die großen Spieler in der Schweiz, international, werden die auf euch aufmerksam? Und weil die Frage geht ja dahin, viele Leute auch aus der Welt der Kryptowährung fragen sich ja immer, okay, jetzt haben wir das erste, also wir hatten mal das erste Land, dazu mal kleines Land El Salvador, jetzt kommt ja die USA und bla bla bla. Wie reagieren die klassischen, ganz langweiligen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, völlig auch bewusst, Gelder, AV, Vorsorge etc., wie reagieren die darauf? Habt ihr auch solche Kunden, die sagen, also wenn du da aus dem Nähkästchen plaudern kannst, oder hast du da ein paar Inside-Stories, wie die drauf sind? Weil schlussendlich ist da ja auch Bitcoin drin, oder? Das Teufelszeug für viele aus der Finanzwelt. Hast du da ein paar Inside-Stories, wie die darauf da reagieren?
Ja, das habe ich sicher. Einerseits haben wir eigentlich einen Newsletter, den wir monatlich versenden, und dort sieht man natürlich auch, wer sich neu abonniert. Und wir haben etwa vor 2 Jahren in der Schweiz eine Roadshow gemacht, um uns bekannter zu machen. Da hatten wir sehr viele Leute aus der Finanzindustrie, konkret Anlageberater von Banken, oder, die sich für unser Konzept interessiert haben, aber auch weiterhin interessieren. Durch meine Masterarbeit, die ich im Winter vor einem Jahr abgeschlossen habe, hatte ich diverse Interviews mit großen, ja, ich sage jetzt Finanzprofis, und da habe ich ja erfahren, dass sehr viele Banken, wie du sagst, so ein bisschen Teufelszeug und Angst vor Geldwäscherei, nach außen immer sehr konservativ waren und Krypto etwas schlecht geredet hatten, aber selber entsprechend investiert haben. Also
als Privatperson.
Ja, als Privatperson, genau. Und unterdessen, denke ich, hat sich das gewandelt. Wir haben ja in der Schweiz auch diverse, auch Kantonalbanken, die unterdessen ein Crypto-Offering haben. Und ja, von dem her, es ist spannend zu beobachten, wie diese, jetzt unterscheide ich zwischen Bitcoin und Altcoin, oder? Aber Bitcoin ist eine so Graswurzelbewegung. Und da habe ich selber gestanden, als ich vor 2 Jahren in Lugano war, am Plan B.
Großes Event. Bitcoin-Event.
Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass die größte Schweizer Bank UBS einen professionelleren Event organisieren könnte mit dem ganzen Geld und Personal als diese Veranstalter, weil das ist dermaßen eine schnell wachsende Community, und jeder empfiehlt wenn er überzeugt ist, automatisch dann Bitcoin weiter, ohne davon direkt betroffen einen Vorteil zu haben. Also da werden ja keine Gebühren bezahlt oder so. Und einfach die Überzeugung, je mehr man sich, und das ist auch mein Aufruf, ich nehme an, das sagst du auch, setzt euch mit dem Thema auseinander. Michael Saylor hat eine schöne Folie gezeigt, der Prozess von Bitcoin. Am Anfang ist man kritisch, oder? Wie gegenüber allen Technologien. Dann kommt das Interesse. Man ist vielleicht der Spekulant am Anfang, sieht das als Möglichkeit, schnell Geld zu verdienen. Man vertieft sich weiter, dann wird man zum Investor, sieht da das Potenzial etwas längerfristig. Und wenn man sich noch stärker mit der ganzen Thematik auseinandersetzt, wird man schon fast zum Philosophen und zum Fan. Und am Schluss kommt die Aussage, never sell your Bitcoin, wenn man das Ganze verstanden hat. Und ich staune, wie weltweit dort entsprechend auch solche Grundlagen arbeiten und Kommunikation über diverse Kanäle stattfinden, ohne eine Koordination von großen Firmen. Und ich meine, durch diese Kommunikation von der USA, dass jetzt das als Währungsreserve gleichstellen mit Gold, das ist eigentlich für mich der Ritterschlag für Bitcoin. Und dort wird es spannend in den nächsten Wochen zu sehen, ob sich die Länder anfangen zu konkurrenzieren, wer noch die restlichen Bitcoin, die gekauft werden können, abkriegt, oder? Also da bin ich sehr optimistisch.
Was glaubst du? Was weißt du, was wir nicht wissen?
Ja, nein. Also so viel Zeit habe ich nicht, dass ich da entsprechend mehr Insights habe als du. Aber ja, ich sehe ein riesiges Potenzial eben als Wertspeicher langfristig. Und wenn jetzt sich Länder anfangen zu konkurrenzieren, also der Staatsfonds von Abu Dhabi, habe ich gelesen, möchte jetzt ebenfalls in Bitcoin investieren, dann Südkorea ist interessiert. Es ist eine Frage der Zeit, auch beim klassischen Banking. Ich meine, Banken verdienen am meisten mit ihren Vermögensverwaltungsmandaten, oder? Da haben sie mal die offizielle Gebühr, aber auch die eigenen Fonds drin, die wiederum Gebühren. Und die Entwicklung, ich bin jetzt 35 Jahre in der Finanzbranche und ich habe immer wieder erlebt, dass Trends aus den USA zeitverzögert 3, 4, manchmal 5 Jahre später auch bei uns dann erst umgesetzt werden. Und für mich ist keine Frage, dass wir in den nächsten 3, 4 Jahren wird es Standard sein, dass Bitcoin in ein Vermögensverwaltungsmandat der Banken integriert wird, also in das Portfolio, so wie das jetzt BlackRock groß auch Werbung macht in den USA. Und dementsprechend, wenn man sich schon nur anschaut, die Marktkapitalisierung aller Bitcoins heute und das Potenzial von Anlagegeldern weltweit, oder? Und keine Beschränkung des Preises nach oben. Das unterscheidet sich auch der Bitcoin gegenüber einer klassischen Aktie, einem Unternehmen. Das Unternehmen kann zwar immer wieder mehr Geld ausgeben, aber irgendwo ist aufgrund der Bewertungsgrundlage oder Kursbuchverhältnis oder was man immer heranzieht, kommt der Zeitpunkt, wie jetzt bei Nvidia, wo man sagt, also 150-fach der Jahresgewinn, das kann ja nicht langfristig diesen Wert haben. Bei Bitcoin hingegen ist es so ein knappes Gut, die Skala nach oben ist offen. Und dementsprechend auch diese vielen Prognosen von 1 Million ist eine Frage von 10, 20 Jahren oder sogar noch weniger. Also dort sehe ich ein riesiges Potenzial. Aber wie gesagt, mit hohen Schwankungen und für diejenigen Leute, die einerseits diese Schwankungen nicht aushalten und auch nicht dem Massentrieb folgen, und das ist auch eine Empfehlung, wenn der Staat sagt, mach das, dreht euch 180 Grad rum und macht das Gegenteil, oder? Und für diejenigen Personen sind wir sicher eine spannende Alternative mit weniger Wachstumschancen, aber auf der anderen Seite mehr Stabilität.
Um auch langsam zum Schluss zu kommen, ich will noch mal ein bisschen das Big Picture uns anschauen. Also wir sehen ja verschiedene Konfliktherde, oder wir sehen Ukraine-Konflikt, Trump hat mit Putin telefoniert, was auch immer da rauskommt, ich weiß es auch nicht. Früher oder später, glaube ich, wird ein Deal da rauskommen, das wird irgendwann vom Tisch sein. Wie gesagt, in Europa drehen sie komplett durch, respektive da wird es ein innerer Kampf innerhalb der einzelnen Länder, die es gibt. Die Deutschen federführend, teilweise ist es schwierig. Ich finde es auch schwierig, als Schweizer irgendwie zu ertragen. Also wir haben ja auch viele deutsche Kunden und ich finde das teilweise schon ziemlich heftig, nur schon aus der Schweiz das irgendwie zu ertragen, geschweige denn man ist in Deutschland. Wie siehst du die nächsten Monate, 1-2 Jahre vielleicht?
Mhm.
Wie schätzt du das ein? Wie positioniert ihr euch? Vielleicht auch schichtet ihr da etwas um dann im Portfolio diesbezüglich? Wie interpretiert ihr jetzt die aktuelle Lage?
Ich habe bewusst so die Vogelperspektive eingenommen und versuche jeweils so das große Bild anzuschauen. Und eigentlich hat Trump das Schutzschild über Europa mindestens verbal aufgehoben, indem er gesagt hat, schaut selber für den Krieg, ihr müsst nun aufrüsten, wir finanzieren nicht mehr die NATO alleine, oder? Da müssen jetzt 3% der BIPs, ist die Anforderung der USA, also jedes Land muss 3% ihres Wirtschaftswachstums investieren in Rüstungsgüter, das war ja jetzt auch in dem Sinn die Folge jetzt in Deutschland mit diesen rund 500 Milliarden, die da an Sondervermögen geschaffen werden. Und dementsprechend profitiert natürlich die gesamte Rüstungsindustrie in den nächsten Jahren, oder? Aber geopolitisch gesehen bin ich überzeugt, USA hatte vor Trump wirklich auch das Szenario, dass Europa stärker werden könnte, vor allem wenn sich Deutschland, die wirklich sehr stark in der ganzen Industrie sind, im Ingenieurwesen, sich mit Russland verbindet, mit günstigem Gas. Und das wollte man unterbinden, weil USA schaut für sich selber und entsprechend sind ja jetzt auch, wenn man dort die Entwicklungen ansieht und auch vor allem die Kommunikation von Trump und seinem Wirtschaftsminister. Sie haben eigentlich jetzt gesagt in den letzten Wochen, zuerst wird es schlimmer mit der Wirtschaft. Und da sind diese Rezessionsängste aufgestiegen und die Börsen sind ja gefallen. Aber die USA haben Interesse an einem günstigen Dollar einerseits und an tieferen Zinsen. Weil die USA ist noch viel stärker verschuldet als Deutschland. Und also, nützt ja nicht, wenn ich die Zahl sage, man kann sich das gar nicht mehr vorstellen. Das ist so eine große Zahl, aber zum Vergleich, sie haben im letzten Jahr mehr Zinsen gezahlt auf ihren Schulden, als das gesamte Militär der USA kostet. Also man spricht von einer Billion Dollar und entsprechend möchten sie, weil jetzt etwa 25% ihrer Staatsanleihen in diesem Jahr fällig werden und neu finanziert werden müssen, haben sie natürlich Interesse, möglichst wenig Zins für diese neuen Anleihen zu zahlen. Dementsprechend behaupte ich, dass das bewusst ein Schachzug der USA war, jetzt in dem Sinn Rezessionsängste zu schüren, damit der Dollar, und das ist ja auch passiert, günstiger wird und entsprechend auch dann die Zinsen auf den Staatsobligationen runterkommen. Und ja, sie profitieren dann wiederum mit mehr Export und ziehen natürlich auch so neue Firmen an mit dieser ganzen Zollpolitik, die für mich rein verhandlungstechnisch, ich meine, Trump ist bekannt für seine Erfahrungen, er ist ein sehr guter Verhandler und da ist einfach die EU viel zu schwach auf der Brust, um da ein Gegengewicht zu geben, oder? Jetzt zurück auf deine Fragen betreffend, was machen wir? Wir haben gerade kürzlich eine Anlagesitzung. Generell haben wir verfolgen eine Buy-and-Hold-Strategie. Also wir reagieren da nicht kurzfristig auf Veränderungen am Markt, weil wir überzeugt sind, dass unsere Sachwerte auch langfristig, weil sie knapp sind, weil sie in dem Sinn mit den Aktien, die wir im Portfolio haben, auch Grundbedürfnisse decken, da braucht man nicht schnell zu reagieren. Aber wir haben unsere Aktienpositionen schon im letzten Jahr abgesichert, teilabgesichert mit einer Put-Option und dementsprechend ab einer gewissen Schwelle, wo die Aktien unterschreiten, nimmt der Wert dieser Put-Option zu und entsprechend sind dann die negativen Folgen der Aktienkursverluste durch das Wachstum der Put-Option gestiegen. Das ist ein Instrument, das wir jetzt als Profis einsetzen für die Teilabsicherung, oder? Als Beispiel. Wenn jetzt der Goldpreis weiterhin steigen wird, ich durfte in der NZZ im letzten Oktober eine Preisprognose machen, da war der Goldkurs etwa bei $2,500 die Unze. Ich habe gesagt, auf ein Jahr hin $3,200 oder sogar $3,400, also im Herbst von diesem Jahr. Jetzt sind wir schon über $3,000. Dementsprechend können wir schon uns vorstellen, da bei einem Überverkauf auch mal etwas zu verkaufen, um dann später, wenn die Korrektur stattgefunden hat, auch wieder günstiger einzukaufen.
Aber wie habt ihr irgendwie die Cashquote erhöht? Oder wie generell habt ihr da so ein Limit, wo ihr sagt, so viel Cashquote braucht ihr?
Ja, wir haben ein sogenanntes trockenes Pulver, um dann auch, wenn die Aktienmärkte stark sinken, stark unterbewertete Firmen günstig einkaufen zu können. Also das ist generell auch eine Erfahrung, die ich privat gemacht habe. Man sollte immer, sage ich mal, zwischen 5-10% Cash als auch Position ansehen im Portfolio, um bei Marktkorrekturen wirklich auch flüssige Mittel zu haben, um unterbewertete Titel einkaufen zu können.
Geht ihr dann in den Bunker und holt die physischen Scheine raus?
Nein, wir haben auch noch etwas auf dem Konto.
Logisch.
Kurzfristig, aber in einem sehr drastischen Szenario kann man sich das vorstellen, ja.
Okay, spannend. Ja, wir werden da sicherlich alle Kanäle von euch auch verlinken. Vielleicht ganz kurz, wo findet man euch am besten?
Also für die deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer unter www.realunit.de. Für die Schweiz einfach .ch. Wir haben da zwei verschiedene Webseiten. Auf LinkedIn kann man sich gerne mit mir verlinken. Daniel Stüss ist mein Name. Und ja, ich bin gespannt und stehe auch sehr gerne für Fragen zur Verfügung.
Sehr gut. Meine letzte Frage ist, die kupfer ich jetzt bei euch ab. Ihr habt immer am Schluss, glaube ich, die Frage, wen würdest du gerne bei uns im Interview sehen? Jetzt überrasche ich dich vielleicht, aber vielleicht hast du jemand. Das kupfer ich jetzt schamlos von euch ab.
Ja, die Frage ist etwas, was erwartest du? Ein Ökonom oder ein Krypto-Experte?
Nein,
oder?
Nicht. Allgemein ums Thema Finanzen. Wer kommt dir direkt in den Sinn? Ganz spontan.
Ganz spontan. Oliver Kessler vom Liberalen Institut.
Haben wir schon gehabt.
Habt ihr schon gehabt?
Ja, okay. Muss jemand Neues wählen.
Ja, das wusste ich nicht. Wer kommt mir da noch in den Sinn? Also auch sehr, sehr spannende Persönlichkeit ist natürlich Ueli Maurer, der Altbundesrat. Den hatten wir ebenfalls schon im Podcast und wird Gastreferent an unserer Generalversammlung sein. Ich kann ihn auch sonst mal fragen.
Ja, gerne. Mal schauen, wenn du den Kontakt herstellen könntest, wäre sicherlich noch spannend. Aber ja, wäre sicherlich sehr interessant, ja, glaube ich auch.
Ja, er hat natürlich entsprechend Beziehungen noch zum Ausland und er redet auch sehr Klartext, aber ein sehr bodenständiger Politiker.
Wäre ein spannendes Interview, definitiv. Dani, vielen herzlichen Dank, hat extrem Spaß gemacht. Vielleicht auf ein andermal, bald wieder mal. Wie gesagt, alle Links werden unterhalb auch verlinkt und danke dir für die Zeit.
Danke dir und weiterhin viel Erfolg.
Danke. Und wenn ihr einen Input habt, lasst uns doch das gerne in den Kommentaren wissen. Wie lesen wir auch durch, gibt es Feedback dazu von unserer Seite und bis zum nächsten Mal. Dein Marc. Tschüss.